Deutschlandfunk Kultur Länderreport.
An allen Ecken und Enden fehlt es in Bremen an Geld. Der Stadtstaat in chronischer Geldnot. Bremen kämpft seit Jahren gegen die Armut. Doch egal, welche Projekte die Stadt ankurbelt, um Kinder und Familien mit wenig Geld zu unterstützen, die Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auseinander. Teilweise liegen zwischen den durchschnittlichen Jahreseinkommen je nach Stadtteil mehr als 100.000 Euro. Durch die Corona-Krise hat sich die Lage in Bremen noch verschärft. Felicitas Böselager hat ein Projekt besucht, das unermüdlich gegen die Armut in der Stadt arbeitet.
Die Stadtteilbibliothek hatte immer Probleme mit Vandalismus, regelmäßig Scheiben eingeschlagen und dergleichen mehr. Und dann haben wir angefangen, eine Pflanzgruppe zu gründen. Das sind meist junge Mädels, so 6, 8, 9 Jahre alt. Und die bepflanzen im Frühjahr immer die Kübel und sagen, das muss hier alles schön aussehen und so.
Helmut Zachau deutet auf Blumenkübel vor dem Gesundheitstreffpunkt West in Gröpelingen. Gröpelingen liegt im Nordwesten von Bremen, ein ehemaliges Wohngebiet für Werftarbeiter, das seit den 1980er Jahren vom Strukturwandel betroffen ist. Es macht immer wieder negative Schlagzeilen mit hohen Armutszahlen. Die Arbeitslosenquote zum Beispiel liegt in Gröpelingen bei 27,4%.
Und die großen Brüder dieser Mädels passen auf, dass die Werke der kleinen Schwestern nicht kaputt gemacht werden. Und seitdem, so verrückt es klingt, ist hier kaum noch Vandalismus.
Zachau ist im Vorstand des Gesundheitstreffpunkts West. Ein Ort, an dem sich jeder Mensch umsonst über gesundheitliche Fragen informieren kann. Der Verein bietet außerdem Sportprogramme für Kinder und Jugendliche, Nähkurse, Ernährungsberatung und Sprachkurse an. Projekte, die Teilhabe ermöglichen und Armutsfolgen lindern wollen.
Dann sind die bei uns, dann kennen die uns, dann kommen wir auch mit den Eltern ins Gespräch und dann können wir sie über solche Dinge auch ranholen, an die anderen Angebote so peu à peu präsentieren.
Zachau war früher Lehrer. Seit Jahren setzt er sich für von Armut bedrohte Menschen ein. Zu seiner Arbeit gehört es auch, Lobby für ärmere Stadtteile zu machen. Wer mit ihm unterwegs ist, spürt, wie viel ihm an Gröpelingen und seinen BewohnerInnen liegt.
Also was ich schön finde, ist, dass das öffentliche Leben weitgehend aggressionsfrei ist. Das ist einfach total angenehm. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Nationalitäten hier in dieser kleinen Stadt mit 38.000 Einwohnern leben, aber ich schätze mal, es werden über 100 sein. Und dafür ist das wunderbar und es ist bunt. Das merkt man auch.
Gröpelingen ist ein sogenannter Ankommensstadtteil. Fast 41% der Menschen, die hier leben, haben einen Migrationshintergrund. Viele von ihnen kamen schon in den 1960er Jahren als Gastarbeiter nach Bremen, arbeiteten damals bei der Werft AG Weser. Seit ihrer Pleite 1983 hat sich die Armut, die Langzeitarbeitslosigkeit im Viertel verfestigt. Seit 2015 leben hier viele Geflüchtete, was auch daran liegt, dass der Wohnraum günstiger ist als in anderen Stadtteilen und dazu geführt hat, dass die Armut sich in diesem Stadtteil in den vergangenen Jahren weiter gehalten hat. Seine Arbeit, sagt Zachau, fühlt sich manchmal an wie ein Kampf gegen Windmühlen. Trotzdem.
Es geht nur darum, ein Stück weit zu versuchen, dass diese Menschen, die hier leben, auch eine Chance haben, in Würde zu leben und vielleicht der eine oder andere auch einen individuellen Aufstieg schafft. Aber die Ursachen, das Grundproblem, und das Grundproblem ist nicht Migration, sondern das Grundproblem ist Armut, das kriegen wir natürlich nicht weg.
Wie Zachau geht es vielen AkteurInnen in Bremen. Das Engagement in der Stadt ist groß. Doch obwohl die Probleme des Stadtstaates und seiner ärmeren Quartiere hinlänglich bekannt sind, ist die Schere zwischen Arm und Reich in den vergangenen 10 Jahren immer weiter aufgegangen. Sehr anschaulich zeigen das die durchschnittlichen Einkommen der Stadtteile. Während in Gröpelingen das steuerpflichtige Jahreseinkommen bei rund 17.600 Euro liegt, sind es in Horn, einem Stadtteil im Bremer Osten, gut 144.900 Euro, mehr als das Achtfache. Auch an der Kinderarmut lässt sich die Spaltung der Stadt ablesen, sagt René Böhme, Sozialwissenschaftler an der Universität Bremen.
Wo wir irgendwie in einer Reihe von Ortsteilen bei Quoten von 1,5% liegen, also 1 bis 1,5%. Unter 15-jährigen Kinder leben in Haushalten mit SGB-II-Bezug. In anderen Ortsteilen sind wir dabei Werten zwischen 55% und 60%. Und letztendlich auch beim Thema Bildung kann man diese Spaltung sehr deutlich nachvollziehen, wenn man sich die Abiturquoten anschaut. Auch da haben wir so ein Verhältnis von einzelnen Ortsteilen, wo wir ungefähr 15% der Kinder ein Abitur schaffen, und in anderen Ortsteilen sind das 70% bis 75% der Kinder.
René Böhme spricht von einer sozialräumlichen Ungleichheit. Die soziale Segregation, die Trennung in Bremen sei überdurchschnittlich hoch. Das heißt, dass verschiedene Bevölkerungsschichten und Gruppen ungleichmäßig in der Stadt verteilt leben. Eine Entwicklung, die Böhme auch in anderen Städten, zum Beispiel denen im Ruhrgebiet, beobachtet. Verantwortliche PolitikerInnen in Bremen hatten das Thema schon lange im Blick, sagt Wolfgang Lutz, Geschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Bremen. Es sei ihnen auch einiges gelungen. Als Leuchtturmprojekte nennt er den Gesundheitstreffpunkt West, für den Harald Zachau sich engagiert, und das Projekt WIN-Quartiere. WIN bedeutet Wohnen in Nachbarschaften.
Das sind Menschen und Orte in den Stadtteilen, die sich um Benachteiligte kümmern, die ansprechbar sind, die Initiativen lostreten oder initiieren. Da können sich Frauen treffen, die aus anderen Ländern kommen. Da gibt es Kurse in allen möglichen Sprachkurse, aber auch Kurse, wie man hier im Leben besser zurechtkommt. Also sie sind ganz vielfältig und das Gute ist eben auch auf den Stadtteil zugeschnitten.
Wohnen in Nachbarschaften gibt es im Land Bremen seit 1998. In der Zeit 14 Quartieren, die durch dieses Programm zusätzlich unterstützt werden. Es gilt sowohl unter WissenschaftlerInnen, PolitikerInnen und Trägern als ein sinnvolles, erfolgreiches Konzept. Doch trotz allem Erfolg ist damit der große Wurf gegen Armut noch nicht gelungen. Denn es geht vor allem darum, Armutsfolgen zu lindern, aber nicht darum, die Wurzeln der Armut zu bekämpfen. Was kann Bremen also tun, um die weitere Spaltung der Stadt zu verhindern?
Bremen in der Abwärtsspirale. Was hilft in der Hansestadt gegen die andauernde Armut vieler Einwohner? Ein Fünftel der Bremer ist arm. Dies geht aus dem Armutsbericht des Paritätischen Gesamtverbandes hervor. Im Vergleich mit anderen ist Bremen weiterhin das Bundesland mit der höchsten Armutsquote, knapp 23%. Die Lage am Arbeitsmarkt ist schwierig und die hohe Langzeitarbeitslosigkeit trägt auch zum Armutsrisiko bei. Felicitas Böselager darüber, wie Bremen versucht, dagegen vorzugehen.
Seit 7 Jahren gibt es in Bremen eine Armutskonferenz. Hier erarbeiten AkteurInnen der Stadt Strategien, um Armut zu bekämpfen. Eine immer wiederkehrende Forderung ist dabei eine ressortübergreifende Koordinierung zur Prävention von Armut.
Es hat sich da ein bisschen was schon entwickelt. Bei der ersten Armutskonferenz, da haben wir noch erlebt, dass die Ressorts gesagt haben, Armut, das ist Thema von Soziales, die sollen sich kümmern. Das Bewusstsein ist inzwischen anders. Wir hatten vor kurzem ein Treffen mit Bürgermeister Bovenschulte. Da waren 3 Senatorinnen mit bei. Das haben wir noch nie erlebt gehabt. Also da wurde offensichtlich das schon angenommen, dass alle Ressorts betroffen sind und alle mitziehen müssen.
Sagt Wolfgang Lutz vom Paritätischen Wohlfahrtsverband Bremen. Auch damit sich in den verschiedenen Quartieren keine Parallelstrukturen entwickeln. Das Gesundheitsressort nicht weiß, was die Sozialbehörde macht und umgekehrt. Schließlich sind bei der Prävention von Armut fast alle Ressorts gefragt. Bildung, Armut, Gesundheit und?
Der große Bereich Wohnen. Da ist ja einiges schon im Koalitionsvertrag vereinbart und jetzt auch beschlossen worden. Also die Erhöhung der Sozialwohnungsquote.
Außerdem der Ausbau von Kita-Plätzen und Ganztagsschulen. Angebote für die Weiterbildung von Alleinerziehenden, die besonders von Armut bedroht sind. Und ganz entscheidend, Arbeit schaffen, sagt Wolfgang Lutz.
Ja, indem Arbeitsförderprogramme verlängert oder auch neu aufgelegt werden. Dazu gibt es ja auch Mittel von der Bundesagentur, die müssen einfach auch genutzt werden. Und eben, dass auch ein zweiter Arbeitsmarkt hier weiterentwickelt werden kann.
Förderprogramme und Maßnahmen, das sind eigentlich Dinge, mit der eine Kommune selbst gegensteuern kann. Doch Bremen, auch das ist hinlänglich bekannt, ist selbst arm. Ein Haushaltsnotlageland. Kann so eine Stadt es überhaupt selbst schaffen, sich von Armut zu befreien? Nein, sagt Professor Stefan Sell von der Hochschule Koblenz und spricht von dem Münchhausen-Dilemma. Strukturarme Städte könnten sich nicht am eigenen Schopf aus dem Schlamassel ziehen.
Also ich glaube, man muss ganz ehrlich und in aller Deutlichkeit auch sagen, dass die Handlungsmöglichkeiten auf der kommunalen oder auf der Bundesländer, im Fall von Bremen, Stadtstaatenebene, doch sehr, sehr begrenzt sind. Die Möglichkeiten in den wichtigen vorgelagerten Systemen, also welche Löhne werden gezahlt auf dem Arbeitsmarkt, wie ist die Rentenversicherung ausgestaltet, das sind ja Dinge, die weit oberhalb der Ebene einer Stadt oder eines Stadtstaates entschieden und beeinflusst werden. Das muss man realistisch sehen.
Städte könnten nur in der sozialräumlichen Ebene helfen. Zum Beispiel erfolgreiche Projekte verstetigen, dauerhafte Strukturen schaffen, damit Träger nicht ihre Ressourcen darauf verschwenden müssen, regelmäßig neue Projektanträge zu stellen. Und zum Beispiel können Kommunen auch ganz gezielt fördern, einzelne belastete Stadtteile besser ausstatten, etwa indem man LehrerInnen in solchen Stadtteilen ein extra Gehalt zahlt und so in die Quartiere lockt.
Aber man muss auch ganz ehrlich zur Kenntnis nehmen, dass dann die Spielräume wiederum durch strukturelle Blockaden, die aus der Finanzverteilung, die wir in unserem föderalen Staat haben, begrenzt werden.
Gleichzeitig fordern Sell und auch der Paritätische Wohlfahrtsverband eine Erhöhung der Hartz-IV-Regelsätze beim Bund und eine Kindergrundsicherung. Die führe zu mehr Teilhabe von Kindern, sagt Birgit Pfeiffer, Sprecherin für Soziales in der bremischen SPD-Bürgerschaftsfraktion.
Also sie wären nicht mehr angewiesen auf das, was wir in Bremen haben, den Bremen-Pass, der mit 10 Euro im Monat Aktivitäten bezuschussen kann, sondern sie hätten sozusagen echtes Geld zur Verfügung, um sich kulturelle Teilhabe, soziale Teilhabe, Teilhabe an Sport und auch an anderen Dingen Nachhilfe gönnen zu können.
Eine Forderung, die in der bremischen CDU-Fraktion kritisch gesehen wird. Hier hält man wenig von den Verweisen auf den Bund, glaubt, dass Bremen es auch alleine schaffen könne. Sigrid Grönert, sozialpolitische Sprecherin der CDU Bremen.
Wir brauchen Befähigungsgerechtigkeit in Bremen und nicht nur die Möglichkeit, immer mehr Gelder an Menschen zu geben. Und ich meine, wenn man nach dem Bund ruft, dann duckt man sich ja da an der anderen Stelle immer ein bisschen weg. Also die Menschen würden dann mehr Geld bekommen und dann ist die Motivation nicht mehr da, diesen Menschen da rauszuhelfen.
Bremen sollte sich stattdessen darauf konzentrieren, die bestehenden Gelder besser zu verteilen und die bestehenden Einrichtungen besser auszustatten, sagt Grönert. Ihre Forderungsliste ist lang, geht über die bessere Ausstattung von Schulen bis hin zum zweiten Arbeitsmarkt.
Wir müssen Betriebe in Bremen halten oder auch neu ansiedeln. Dafür müssen wir Flächen schaffen. Wir müssen diese Prozesse, wenn ein Betrieb anfragt, wir müssen die irgendwie entbürokratisieren. Was wir auch brauchen, sind mehr Wohnungen in Bremen, damit die Mieten sinken. Und ja, wir brauchen aber auch die Möglichkeit, dass Menschen sich hier ein Einfamilienhaus kaufen können. Das ist so ein ganzer Weg durch alle Ressorts durch.
Das sei zwar zunächst teuer, sagt Grönert, würde sich am Ende aber rechnen. Grönert glaubt nicht, dass es in Bremen vor allem am Geld mangele, sondern an der Umsetzung kranke. Sozialwissenschaftler Stefan Sell dagegen sagt, es brauche beides. Große Anstrengungen der Stadt und zusätzliche Hilfe vom Bund.
Man kann es zugespitzt schon durchaus so formulieren, dass diese Städte und Regionen, die von überdurchschnittlicher Armutsproblematik belastet sind, die werden in unserem föderalen System, so wie es sich heute darstellt, am ausgestreckten Arm verhungert gelassen. Und das führt dann im Ergebnis zu einer weiteren Polarisierung der Armutsentwicklung.
Der Kampf gegen die Armut muss also an vielen verschiedenen Stellen geschehen und er braucht einen langen Atem. Warum Helmut Zachau vom Gesundheitstreffpunkt West trotz einiger Rückschläge noch nicht aufgegeben hat? Weil er selbst unter schwierigen Bedingungen aufgewachsen sei und trotzdem die Chance hatte, aufzusteigen, Beamter zu werden, sagt er.
Warum sollen diese Kinder, die hier heute so aufwachsen, nicht auch diese Chance haben? Und da zu versuchen, nicht nur bei den Kindern, aber bei den Alten und sonst was einen kleinen Beitrag zu leisten. Das ist meine persönliche Motivation. Und emotional kriege ich so viel zurück. Das ist so ein reiches Geschenk, das könnte ich gar nicht in Geld ausdrücken.